Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Plattform hier auf Radio Free FM. Mein Name ist Klaus Strobel und eine Stunde Plattform heute mit meinem Gast Mark Leier, Hauptkommissar bei der Polizei hier in Ulm. Unser Thema ist heute Hate Speech im Internet. Zunächst herzlich willkommen, Herr Leier, und ja, gleich zum Anfang die Frage Hate Speech, Prävention. Was ist Ihre Aufgabe?
Ja, auch erstmal von meiner Seite hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, wie Sie schon vorgestellt haben, mein Name ist Mark Leier. Ich bin Polizeihauptkommissar beim Referat Prävention beim Polizeipräsidium Ulm. Und meine Haupttätigkeit liegt jetzt nicht mehr in der Anzeigenbearbeitung, sondern in der Aufklärung von jungen Menschen, hauptsächlich im schulischen Bereich. Und dort kläre ich die Schüler und Schülerinnen zu Themen auf wie Gewalt, digitale Medien, Drogen oder auch eben solche Themen wie die Zivilcourage oder Zivilcourage auch im Internet, Hate Speech, und kläre die Schülerinnen und Schüler darüber auf, was ist erlaubt, was ist verboten, und ergänzt quasi deren Wissen.
Hate Speech heißt eigentlich ja Hassbotschaften oder Hassgespräche im Internet. Jetzt hat ja das Internet viele Vorteile, aber das ist sicher ein Nachteil, weil sich doch einige in der Anonymität des Internets verstecken, so nach dem Motto, naja, ihr bekommt eh nicht raus, wer ich bin. Was kann man da dagegen tun und sagen, muss man sich das so weit bieten lassen und sagen, naja, wirklich, wir bekommen es nicht raus, wer es ist? Oder gibt es da Möglichkeiten, solche Hater, wir kommen nachher nochmal drauf zu sprechen, was Hater sind, irgendwie festzustellen und auch strafrechtlich zu verfolgen unter Umständen?
Ja, man hat natürlich schon die Möglichkeit, Verfasser von so Botschaften, Hassbotschaften oder auch beleidigende Botschaften festzustellen und auch der Anzeige zuzuführen. Da ist natürlich auch schnelles Handeln gefragt, aber da muss man zunächst natürlich erstmal vielleicht hier in diesem Rahmen erklären, was denn Hate Speech allgemein ist, ja. Denn wir sprechen hier also von Hass und Hetze im Netz, von Hasskommentaren, beleidigenden Kommentaren oder Kommentaren, die irgendwie in der Lage sind, andere Personen auf eine üble Art und Weise herunterzumachen, also fertig zu machen und zu verunglimpfen. Und das Groteske an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Verfasser von diesen Kommentaren ihre eigenen Hasskommentare sehr, sehr oft als Freimeinungsäußerung kennzeichnen. Als wenn ich ein Beispiel nennen darf, also nehmen wir mal ein Beispiel an, oder wir erfinden ein Beispiel. Es wird ein Bild gepostet im Internet von einem vielleicht übergewichtigen jungen Mann, und jemand verfasst einen Kommentar darunter: du fetter Arsch, geh sterben. Was gar nicht mehr so selten ist, ja. Und dann wird diese Nachricht, dieser beleidigende Kommentar, und auch, der ist ja total menschenverachtend, aber als freie Meinungsäußerung gekennzeichnet. Ich habe doch nur meine Meinung kundgetan, und die ist eben diese. Und das funktioniert natürlich nicht. Natürlich ist es einer unserer wichtigsten Grundrechte, die wir in Deutschland haben, die freie Meinungsäußerung. Aber natürlich hat auch dieses Grundrecht seine Grenzen. Und es findet seine Grenzen da, wo ein anderes Grundrecht angegriffen wird, und das ist die Menschenwürde. Und die steht nicht umsonst in Artikel 1, Absatz 1, Satz 1 von unserem Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und also eine Beleidigung kann niemals eine freie Meinungsäußerung sein, weil sie die Würde angreift. Und die Würde ist eben in Deutschland ganz speziell geschützt.
Ist es nicht so, dass manchmal die Gerichte dann zu sehr auf die Meinungsfreiheit abheben und sagen, nein, das fällt noch unter Meinungsfreiheit. Ich denke, das Ganze ist ein bisschen schwammig. Also was ist jetzt tatsächlich schon beleidigend? Was ist Meinungsfreiheit? Wo kann man eine Grenze ziehen und sagen, stopp, hier ist die rote Linie. Da hört es auf. Ja, wenn ich zu einem sage, du fettes Schwein, ja, dann ist er wahrscheinlich beleidigt. Aber ich sage, ja, bitte, das sieht ja so aus, das ist meine Meinung.
Ja, also wie natürlich Gerichte urteilen, kann ich nicht in irgendeiner Art und Weise kommentieren. Ja, Gerichte sind völlig unabhängig und da es steht mir gar nicht zu, Urteile zu kommentieren. Allerdings, man muss sich ja, gerade bei der Beleidigung, ja, die Beleidigung ist eine ganz besondere Straftat. Es entscheidet ja nicht derjenige, der die Beleidigung ausspricht, ob es eine Beleidigung ist oder nicht. Nein, es ist immer derjenige, der betroffen ist von diesem Kommentar. Und wenn diese Person entscheidet, ich fühle mich durch diese Bezeichnung beleidigt, dann liegt die Beleidigung vor. Punkt. Und wenn die sagt, ich fühle mich nicht beleidigt durch diesen Kommentar, dann liegt auch keine Beleidigung vor. Das entscheidet kein Richter, das entscheidet nicht der Täter, das entscheidet immer nur die betroffene Person. Ob ein Gericht jetzt hier eine Strafe ausspricht oder nicht, das liegt natürlich in der Entscheidung des Gerichts, aber also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass irgendwann mal eine Beleidigung eingestellt wurde mit der Begründung, das ist eine freie Meinungsäußerung. Nee, also bei einer Beleidigung endet die freie Meinungsäußerung. Also so weit geht's dann, finde ich, also meines Erachtens nicht.
Was, wenn solche Bilder, wie Sie vorher genannt haben, im Internet auftauchen? Was für Gefahren und Folgen sind dann für denjenigen, der dann angesprochen wurde? Was kann dem passieren?
Also wenn natürlich die Verfasser von solchen Kommentaren einer Anzeige zugeführt wird. Also man muss natürlich erstmal hier vielleicht Anzeige erstatten. Es gibt viele andere Möglichkeiten, was ich tun kann im Internet, um da entgegenzuwirken. Ja? Wenn man jetzt einfach mal die Möglichkeit im Internet nimmt, dann kann ich natürlich jemanden, egal auf welcher Plattform das passiert, ja, kann ich jemanden melden. Allerdings ist diese Meldeeinrichtung jetzt in den sozialen Netzwerken oder in den Messenger-Diensten, ich nenne es mal untransparent. Wir wissen nicht genau, bedarf es einer Meldung, bedarf es 1000 Meldungen, bedarf es 5 Meldungen, was passiert, wird dieser User dann gebannt oder komplett gesperrt oder, also man weiß es nicht, man bekommt ab und zu eine Nachricht, in der dann drin steht, gegen einen Nutzer, den Sie gemeldet haben, wurde vorgegangen, aber was, weiß man auch nicht und das ist so untransparent. Natürlich, was auch gut hilft, sind Blockierungen. Also wenn man solche Nutzer blockiert, dann haben die nicht mehr die Möglichkeit, solche Nachrichten mir sehr persönlich zu schreiben. Aber was ich natürlich auch tun kann, ist eine Anzeige zu erstatten. Davor kann ich Screenshots von dem Chatverlauf machen als Beweis. Ja, das darf ich, um das später der Polizei als Beweismittel vorzulegen. Das geht. Ja, und es ist natürlich dann auch Aufgabe der Polizei und der Ermittlungsbehörden herauszufinden, wer hat denn tatsächlich diesen Kommentar jetzt auch verfasst. Ja, da stehen uns natürlich schon Mittel zur Verfügung. Allerdings, wie ich schon eingangs erwähnt habe, muss das natürlich schon zeitlich oder recht zeitnah passieren. Man sollte sich da nicht mehrere Monate Zeit lassen zum Überlegen, erstatte ich Anzeige oder nicht. Wir haben halt noch keine Datenvorratsspeicherung in Deutschland und insofern muss man da ein bisschen schneller sein.
Nee, mir ging es ja auch jetzt in meiner Frage darum, welche Gefahren und Folgen sind für denjenigen, der eigentlich beleidigt wurde, wenn im Internet so ein Bild von ihm kommt mit du fette Schwein, geh sterben oder sonst irgendwas. Was hat er für Folgen dann zu beachten oder Gefahren? Das ist ja nicht so, dass da nur einer, sondern dann hängen sich vielleicht einige noch an und dann geht das Ding weiter und weiter und weiter wie eine Lawine. Und schlussendlich wird aus einem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Angriff mehrere dann kommen, wie fühlt er sich? Was für Folgen hat das für so einen Menschen?
Also natürlich kann das psychische Folgen und auch gesundheitliche Folgen nach sich ziehen, aber das ist nicht mein Hauptaufgabengebiet. Was natürlich sein kann, ist, diese gefühlte Anonymität, die Sie vorher angesprochen haben, die im Internet ja Tatsache ist, ja, die kann eine gewisse Gruppendynamik schon auslösen. Also die, natürlich, ja, durch diese Anonymität oder auch meinem Unvermögen, dass ich irgendwelche Argumente oder Behauptungen auf ihre Wahrheit hin überprüfe, ja, kann es sein, ich übernehme solche Argumente blindlings einfach und stimme dann diesem Hater in Anführungszeichen dann einfach zu. Die Hater nutzen natürlich auch solche Kommentare, um ganz gezielt Provokationen zu setzen. Ja, das war jetzt ja vorher nur ein plakatives Beispiel. Man könnte auch andere Beispiele bringen, wo Hater ganz gezielt provozieren, um so eine Welle auszulösen, so eine Lawine auszulösen. Und manchmal fühlen sich tatsächlich Leute auch animiert, da irgendwie mitzumachen, obwohl die sich vielleicht dazu von sich aus eigenem Antrieb gar nicht geäußert hätten in der Öffentlichkeit. Aufgrund dieser Gruppendynamik und der gefühlten Anonymität, ja. Was natürlich hier auch noch, was man auch noch erwähnen sollte, ist, dass natürlich viele denken, dass sie hier gar keine Sanktionen befürchten im Internet, weil ich bin ja anonym. Ja, man ist nur bedingt anonym im Internet. Also man kann schon ermittelt werden. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr, sehr hoch, dass man ermittelt werden kann. Aber was definitiv der Fall ist, egal ob ich das absichtlich, unabsichtlich oder aus einer Gruppendynamik heraus, wenn ich da einen Kommentar schreibe, ich sehe halt nie die Reaktion des Opfers oder des Betroffenen. Ich sehe nicht, lacht der darüber oder lacht die Person darüber oder ist die betroffen? Ist die traurig? Geht es ihr vielleicht sogar sehr, sehr schlecht? Weil ist ja nicht face-to-face, wie wenn ich jetzt hier auf der Straße jemanden anspreche, sehe ich sofort eine Reaktion, eine Emotion. Und das habe ich natürlich im Internet nicht. Also ich sehe nicht die sofortige Reaktion der betroffenen Person. Und das kann dazu führen, dass ich vielleicht was sage, was ich nicht gesagt hätte, hätte ich die Person direkt vor mir.
Allein ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Gefahren. Gibt es da Beispiele?
Ja, also Hate Speech birgt eine sehr große Gefahr, und zwar, wenn man nichts dagegen tut. Also wenn man Hater-Kommentare, also das finden die Zuhörer ganz, ganz leicht, sie müssen nur auf die Plattform YouTube gehen, sich irgendein Video anschauen, das vielleicht mit einem politischen Thema zu tun hat, und dann scrollen Sie mal in die Kommentare. Da werden Sie unter den ersten 10 Kommentaren mindestens 5 Hater-Kommentare finden. Aber wenn man eben da nichts unternimmt, das muss jetzt nicht auf so einer großen Plattform wie YouTube sein, das kann auch eigentlich in der privaten WhatsApp-Chatgruppe passieren natürlich. Ja? Wenn da Kommentare, Bilder gepostet werden, die vielleicht zunächst im Spaß gemeint sind, aber vielleicht, wenn man es genau betrachtet, einen ganz anderen Hintergrund haben könnten, ja. Und wenn man sowas unkommentiert stehen lässt, ohne dass man etwas unternimmt, dann kann es sein, dass sich dieser Sprachgebrauch, dieser aggressive Sprachgebrauch im Internet etabliert und wir irgendwann oder unsere nachfolgenden Generationen diese Sprache als völlig normal empfinden und gar nicht mehr schockiert sind, wenn unter einem Bild dran steht, du Arschloch, geh sterben. Weil das ist die völlige Menschenverachtung, sowas zu schreiben. Und wenn man so einen Kommentar nicht mehr als schlimm empfindet, ich finde, dann hat eine Gesellschaft ein Problem. Und da dürfen wir gar nicht hinkommen. Und das ist eben, ich finde, eine der Gefahren von Hate Speech. Eine andere wäre, dass man durch solche Provokationen, gezielte Provokationen oder auch Aufwiegelung im Internet durchaus Straftaten in der realen Welt provozieren kann. Und da möchte ich nur an den Politikermord in Hessen erinnern, der auf seiner, also Walter Lübcke, der auf seiner Terrasse in den Kopf geschossen wurde. Die Ursache ist im Internet entstanden und irgendjemand hat sich halt berufen gefühlt, diesen Kommentar, die gehört in den Kopf geschossen, umzusetzen. Also da muss man sich mal vorstellen, wo wir auch angekommen sind. Und sowas dürfen wir als Gesellschaft, nicht nur wir von der Polizei natürlich, wenn wir sowas feststellen, wird es angezeigt, aber sowas als Gesellschaft darf man nicht dulden. Man muss natürlich nicht alles zur Anzeige bringen, aber ich bin der Meinung, als mündiger Bürger darf ich mich hinstellen und meine eigene Meinung kundtun, wenn ich etwas nicht gut finde im Internet.
Gut, wobei natürlich das Thema Täter, in dem Fall jetzt spricht Ermordung Lübcke, eine Extrasendung wahrscheinlich werden würde. Was war der psychologische Hintergrund? War der Täter psychisch labil? War der Täter aus welchen Gründen auch immer er das getan hat? Ich meine, das können wir heute sowieso nicht klären. Aber es gibt ja auch noch die andere Themen, was mich zum Beispiel sehr betroffen gemacht hat, wenn ich gelesen habe, die Themen nach dem Polizistenmord in Kusel, was da alles im Netz stand, da tut mir leid, das kann ich nicht nachvollziehen. Und da frage ich mich als Bürger, warum wird da nicht mehr getan? Warum kann überhaupt so ein Thema im Netz erscheinen? Warum wird so ein Thema nicht von den Anbietern von vornherein gesperrt? Und welche Möglichkeit gibt es dann, solche Leute ausfindig zu machen und zu bestrafen?
Also, weil Sie eben den Polizistenmord in Kusel ansprechen, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass diese Situation, die dort Ende Januar war, die ganze Polizeifamilie wirklich erschüttert hat in ganz Deutschland, ja, vielleicht auch noch über die Grenzen hinaus. Aber was man im Anschluss lesen konnte im Internet, da gebe ich Ihnen absolut recht. Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht, wie das Netz drauf reagiert. Also nicht allgemein das Netz. Man muss immer sehen, das sind nur ein paar wenige Hater, die sowas schreiben. Aber es gibt tatsächlich welche, die da schreiben, absolut korrekt, dem Täter ein Spendenkonto. Oder zwei weniger bei den Spaziergängen. Da haben natürlich die Leute gesagt, ja, zwei Polizisten weniger, die mich beim Spazierengehen stören. Und wir wissen ganz genau, was da gemeint ist. Vielleicht war das auch Absicht, diesen Polizistenmord dann mit den aktuell stattfindenden Spaziergängen in Verbindung zu bringen, die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Aber gerade nach dieser Sache in Kusel, wo eben so viele üble Kommentare im Internet dann aufgetaucht sind, hat natürlich die Polizei in Rheinland-Pfalz schon reagiert. Die hat so eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich nur mit diesen Kommentaren und den Hater beschäftigt haben, die ermitteln und dann auch der Anzeige zuführen. Also es wurde da schon was getan. Ja, jetzt natürlich nicht nur, weil es Polizisten waren, die da ursprünglich die Opfer waren. Nein, natürlich macht die Polizei das schon immer. Aber man muss es eben anzeigen. Und da schließt sich eigentlich der Kreis wieder. Wir brauchen Leute, die auch Anzeige erstatten.
Gut, dann werden wir nachher mit dem Thema Zivilcourage nochmal drüber reden. Provokante Frage, verroht die Gesellschaft?
Nicht nur provokant, sehr, sehr schwierig. Ich kann nicht sagen, ob ich das als Polizeibeamter beantworten kann. Da müsste man vielleicht eine wissenschaftliche Studie drüber machen. Meine persönliche Einschätzung ist nicht, dass die Gesellschaft wirklich verroht. Ja. Ich persönlich behaupte, es ist nicht mehr geworden, es ist intensiver geworden. Ja. Natürlich haben da die sozialen Medien und auch die Möglichkeit, ständig präsent zu sein durch mein Smartphone in der Hosentasche, ja, ob ich jetzt da Fotos, Videos mache oder direkt etwas filmen und kommentieren kann, sobald es mir in den Kopf kommt. Das hat alles seinen Teil dazu beigetragen, aber ich bin der Meinung, also persönliche Meinung, muss ich ganz klar kennzeichnen, die Intensität hat zugenommen. Nicht die Anzahl, ja. Ich denke eher, es ist gleich geblieben, also wenn ich das als einfaches Beispiel bringen kann, früher bei der Demonstration wurde die Polizei noch beleidigt vielleicht, ja, und heute bei der Demonstration fliegt ein Stein, ja, also es ist genau das Gleiche, die Polizei wird angegriffen, aber die Intensität ist gestiegen, also ich werde nicht mehr mit Worten angegriffen, sondern mit einem Gegenstand. Als einfaches Beispiel jetzt.
Ja, man liest ja auch in den Statistiken, dass die Straftaten zurückgehen, aber die Gewalt zunimmt. Ja, und ich weiß nicht, hat das auch mit Hate Speech im Internet zu tun? Ist es vielleicht auch ein Faktor, dass solche Leute durch Kommentare im Internet aufgewickelt und ermutigt werden?
Ja, also ich denke, ein Faktor ist tatsächlich, dass die Leute denken oder dass den Leuten bewusst ist, dass eine Sanktion im Internet viel unwahrscheinlicher ist, wie wenn ich das auf der Straße mache, als in echt, im Real Life. Das einfach die Gefahr der Anzeige und der daraus folgenden Sanktion, die ist einfach unwahrscheinlicher wie in echt. Und ich denke, das ist mit Sicherheit ein Faktor, der das Ganze begünstigt, ja.
So nach dem Motto, ich bin der Rächer, im Internet steht ja, der und der müsste bestraft werden, in welcher Folge auch immer. Wenn das keiner tut, dann mache ich das, weil ich das gelesen habe und weil ich das als richtig finde.
Ja, und leider, weil ich das gelesen habe, ja, das ist ja, was ich beobachte in meinen Präventionsmaßnahmen auch bei Schulen, als bei jungen Leuten, dass die sehr oft Aussagen treffen und wenn ich dann ein bisschen nachfrage, woher denn diese Meinung kommt, das darf ich ja als kritisch denkender Mensch, darf ich ja nachfragen, wie kommst du denn auf diese Idee? Erklär mal, begründ mal dein, argumentier doch mal. Ja, das habe ich gelesen. Ja, und wo? Ja, im Internet. Ja, und welche Quelle war das? Das weiß ich nicht. Also, man nimmt, wir haben es im Vorgespräch mal angesprochen mit Fake News, ja, man nimmt also eine Information, liest die, ohne deren Wahrheitsgehalt oder
so nach dem Motto, was im Internet steht, ist richtig.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Das stimmt. Das muss ja, sonst wird es ja nicht im Internet stehen.
Genau, und genau das bildet meine Meinung und das ist gefährlich.
Ja. Herr Leier, Thema Fremdenfeindlichkeit im Netz. Was können Sie zu dem Thema sagen?
Ja, also die Hate Speech oder diese Hasskommentare richten sich natürlich sehr oft und sehr häufig gegen Fremdes. Ja, also ich nenne das immer, also ich bleibe immer sehr allgemein bei der Fremdenfeindlichkeit und für mich spielt es jetzt auch hier eigentlich gar keine Rolle, gegen was sich oder gegen wen sich Fremdenfeindlichkeit richtet. Das kann so viel sein. Das kann Kultur, Religion, Nationalität natürlich sein. Das ist auch das, was man als erstes im Kopf hat, wenn man von Fremdenfeindlichkeit spricht. Aber es kann natürlich auch eine politische Orientierung sein oder eine sexuelle Orientierung. Ja, da richtet sich auch sehr oft die Fremdenfeindlichkeit dagegen. Oder eben auch körperliche Merkmale. Also auch behinderte Menschen sehen sich sehr oft als Adressat der Hate Speech. Aber natürlich auch jetzt in jüngster Zeit natürlich auch das Transgendertum, also die Sexualität. Und das darf man nicht immer vergessen. Man denkt immer sehr schnell an Ausländer, ja, oder an andere Kulturen, Religionen. Das ist immer präsent, aber es gibt immer so Phasen, wo sich diese Fremdenfeindlichkeit auch gegen andere richtet. Und ich bin sehr starker Befürworter, dass Fremdenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft keinerlei legitimen Platz hat. Null. Kritisches Denken ja, aber extremes Denken nein. Niemals. Und deswegen ist immer mein Appell an die Leute, die Fremdenfeindlichkeit in welcher Form auch immer erkennen und sehen, dass sie was dagegen tun und es nicht gewähren lassen, weil dann besteht wieder die Gefahr, die wir vorher schon angesprochen haben, dass sich sowas etabliert in einer Gesellschaft. Und da dürfen wir nicht hinkommen. Fremdenfeindlichkeit darf sich in unserer Gesellschaft niemals etablieren. Das geht nicht.
Muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Ich könnte mir vorstellen, wenn, wie Sie gesagt haben, gegen körperlich behinderte Leute vorgegangen wird im Hate Speech Netz, dass die eher eine Unterstützung bekommen, als zum Beispiel, wenn gegen, jetzt bleibe ich einfach mal beim Thema Ausländer oder irgendeine andere Kultur, gehetzt wird. Das, kann man da eine Differenz sehen? Ist das eine mehr, ist das andere weniger? Oder muss man wirklich sagen, nein, also Hate Speech macht keinen Unterschied mehr, es geht querbeet?
Also ich glaube, Man kann pauschal gar nicht sagen, dass es vielleicht bei dieser Zielgruppe mehr Unterstützung aus der Bevölkerung gibt, wie bei der Zielgruppe. Also Zielgruppe meine ich die betroffenen Personen der Hate Speech. Ich glaube, die Leute, die aufstehen und sich hinstellen und sagen, so geht's hier nicht weiter, also oder sie ihre Meinung kundtun, das ist auch vielleicht sehr oft auch eigene Betroffenheit. Ja, also wenn ich mich selber betroffen fühle, weil ich vielleicht ein behindertes Kind habe oder weil ich vielleicht auch selber Ausländer bin, ja, oder eben weil ich eben selber vielleicht jemand kenne, der das Geschlecht gewechselt hat, also ein Transgender, ja. Wenn ich also persönlich betroffen bin, dann ist vielleicht für mich die Schwelle, da meine eigene Meinung kundzutun und zu unterstützen, vielleicht viel, viel niedriger, wie wenn ich gar keinen Bezug habe. Ja, dann scrolle ich vielleicht weiter. Und aber wir kommen ja nachher nochmal auf das Thema Zivilcourage. Da müssen aber auch, wenn ich völlig unbetroffen bin, müssen Werte schon irgendwie angelegt sein in mir selber, damit ich überhaupt tätig werde.
Ist das in der heutigen Gesellschaft, wie soll ich das sagen, vielleicht nicht mehr so modern, dass man anderen hilft, sondern dass man in der heutigen Gesellschaft mehr den Egoismus lebt?
Ob das mehr ist oder weniger, weiß ich nicht. Dass der Egoismus mit Sicherheit einer der Hauptgründe ist, warum Zivilcourage nicht stattfindet, das bezweifle ich gar nicht. Ja? Das würde ich sogar unterschreiben. An der zweiten Stelle haben wir vorher im Vorgespräch auch schon festgestellt, könnte durchaus auch die Angst darin liegen, dass ich vielleicht, wenn ich mich jetzt hier einmische, obwohl ich gar nicht betroffen bin, mich selber als Zielscheibe präsentiere. Ja? Das mögen die zwei Hauptgründe vielleicht sein, wenn man das irgendwie so benennen kann, wenn es überhaupt möglich ist. Aber das gibt vielleicht auch so diejenigen, die sich selber eine fehlende Kompetenz unterstellen, ja, ob das jetzt die fehlende oder die körperliche Unterlegenheit, wenn wir jetzt aus der Hate Speech mal weggehen vom Internet in die Realität, ja, wenn ich dann eine Situation beobachte, wo ich denke, eigentlich ist jetzt hier couragiertes Einschreiten notwendig, aber das sind junge Männer, ich bin eine Frau, ja, also ich fühle mich schon mal körperlich unterlegen oder ich weiß nicht, wie ich genau jetzt hier handeln soll. Also eigentlich nur diese fehlende Kompetenz, korrekt zu handeln oder jetzt die notwendige Handlung einzuleiten, um zu helfen. Das ist auch einer dieser Punkte, die bestimmt dazu führt, dass Zivilcourage nicht stattfindet. Aber das pauschal zu sagen, glaube ich, funktioniert nicht.
Das ist natürlich ein Thema, was Sie gerade noch mit angesprochen haben. Ich denke, dass bei vielen auch so gedanklich, warum soll ich eingreifen, ich kann es eh nicht ändern, dass das auch sicher ein Punkt ist. Dann denke ich, was vielleicht beim einen oder anderen, ich zähle einfach mal die Frauen und älteren Menschen dazu, dass die aus Angst nichts machen. Aber es gibt ja die Möglichkeit, ich muss ja nicht selbst eingreifen. Ich habe ja die Möglichkeit, ein paar Schritte wegzugehen, mein Handy zu nehmen und die Polizei anzurufen und zu sagen, hey Leute, da passiert das und das. Aber wie gesagt, viele schauen einfach nur weg. Und das Wegschauen, das ist, glaube ich, ein Riesenproblem.
Ja, also da kann ich halt auch nur von meiner persönlichen Erfahrung berichten. Und die ist auch die Erfahrung, die ich jetzt in meiner Polizeizeit erlebt habe oder gesammelt habe. Es sind schon viele Menschen, die ihre Hilfe anbieten. Also ich bin der Meinung, es gibt viel mehr Menschen oder viel mehr Bürger, die helfen oder auch helfen wollen, wie diejenigen, die nicht helfen und nicht helfen wollen. Aber es gibt eben auch Untersuchungen, dass nur ca. 10% der Bevölkerung diesen Mut haben. Also wenn wir von Zivilcourage sprechen, sprechen wir von Bürgermut. Also nur 10% von unserer Bevölkerung haben, den Mut, den ersten Schritt zu machen. Nehmen wir einfach dieses Beispiel. Jeder Zuhörer darf sich jetzt selber testen. Wenn wir von Zivilcourage sprechen, haben die meisten mit Sicherheit an die Schlägerei gedacht. Auf irgendeinem öffentlichen Platz. Ja. Die so gut, also die sehr selten passiert. Ja. Es gibt nur, es gibt Situationen, die couragiertes Handeln notwendig haben in viel, viel früheren Stadium. Ja. Lassen Sie es ein medizinischer Notfall sein, dass jemand neben Ihnen an der Ampel einfach zusammenbricht. Schwächeanfall oder so, ja. Da muss ich auch couragiert einschreiten, indem ich halt 112 anrufe oder vielleicht die stabilen Zeitenlage mache, ja. Die meisten machen das. Die wenigsten laufen da weg.
Das ist richtig.
Aber wenn natürlich so eine krasse Ausnahmesituation wie eine Schlägerei passiert, sind es eben nur ganz wenige, die 10%, die sagen, die den ersten Schritt auf diese Eskalation zugehen und sagen, hey Leute, was ist los? Hört mal auf. Was aber viele unterschätzen, ist diese Sogwirkung von diesen 10%. Wenn einer losgeht, sind die ganzen, die außen rum stehen und sich nicht handlungskompetent gefühlt haben, die fühlen sich auf einmal, oh, ich bin ja gar nicht allein, das sind ja noch mehrere und gehen da mit. Und dann steht nicht nur einer da, dann stehen gleich mal 6, 7, 8, 9 Leute da, die mitmachen, also die da versuchen, diese Eskalation zu beenden, ja, auf jeden Fall zu helfen. Und das ist, finde ich, ist übrigens eine sehr, sehr wichtige Botschaft, Zivilcourage oder couragiertes Handeln, man ist nie alleine. Wenn ich den ersten Schritt mache, ist die Sogwirkung, die ich habe, extrem stark. Und das ist auch die Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Also wenn ich irgendwie mal an der Straße stand und einen Verkehrsunfall aufgenommen habe, ja, haben trotzdem Verkehrsteilnehmer angehalten, obwohl die Polizei mit Blaulicht dasteht, vielleicht auch schon ein Abschlepper, kann man ihnen noch was helfen. Und das ist für mich ein ganz klares Zeichen. Also klar fahren viele vorbei, weil sie sehen, die Polizei ist schon da, ja. Aber es gibt trotzdem diejenigen, die trotzdem anhalten und trotzdem fragen, kann man ihnen noch irgendwas helfen oder kann man sie unterstützen?
Ja, aber ich denke, dass es im medizinischen Bereich eher Hilfeleistungen gibt. Das sieht man dann tagtäglich, wenn jemand umfällt oder sonst, dann sind im Notfall 3, 4 Leute da, die dann helfen. Also da denke ich, dass da eher geholfen wird als in dem Fall, wo Sie vorher dann angeführt haben, wenn es tatsächlich denn zu einer Schlägerei kommen sollte. Aber noch einmal, wenn es zur Schlägerei kommt und man nicht direkt eingreift, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, 110 anzurufen. Über das Thema Zivilcourage wollen wir zum Abschluss noch ein bisschen reden. Was für mich auch noch ein Punkt wäre, die Hater haben ja irgendwo im Hintergrund so den Gedanken, naja, es gibt ja auch Persönlichkeiten, die setzen auch falsche Dinge bewusst ins Internet. Wenn die das machen, dann wird es schon stimmen, dann kann ich das auch machen. Ja. Fake News jetzt. Das passiert bei uns. Es gibt ein Musterbeispiel. Wir brauchen nur über den Atlantik zu gehen, wo dann die tollsten Sachen passiert sind, wenn wir heute in dem Krieg Russland-Ukraine erleben, was da, ob von der Seite oder der Seite, das lasse ich jetzt völlig offen, Fake News kommen. Aber wir glauben es zunächst, weil es im Internet steht. Es gibt die Zeiten und es gibt viele Leute, die sagen, ja, das kam im Fernsehen und das kam im Radio und das habe ich in der Zeitung gelesen, das habe ich im Internet gelesen. Also stimmt's. Die hinterfragen nicht, die glauben einfach blindlings. Abschließend das Thema, wir haben schon ein paar Mal angesprochen, Zivilcourage. Was kann man tun? Und vor allen Dingen, Herr Leier, wo kann man sich melden?
Also zunächst bin ich davon überzeugt, dass man Zivilcourage nicht lernen kann. Aber ich glaube, Zivilcourage kann man erziehen. Ja, also da sehe ich natürlich, ich sehe die Gesellschaft, aber auch in erster Linie die Eltern dafür zuständig, dass man einfach jungen Menschen, also Kindern, Werte vermittelt. Was ist richtig? Was ist falsch? Wo kann ich helfen? Wo kann ich mich einbringen? Und was kann ich tun? Und diese Wertevermittlung, ich weiß nicht. Also ich habe natürlich schon die Erfahrung gemacht, dass vielleicht eine Generation zuvor schon vielleicht, ich sag's mal ganz hart und provokant, versagt hat, ja. Und die Generation, die jetzt Eltern wurden, das gar nicht gelernt haben und nicht weitergeben können an ihre Kinder. Aber es geht darum, ja auch jetzt den jungen Menschen und Kindern beizubringen, Leute, es gibt Werte, ja. Und ich glaube, wenn man das verinnerlicht hat, ist Zivilcourage viel leichter umzusetzen, wie wenn einer, der keine Werte gelernt hat. Und ich persönlich habe von meinen Eltern beigebracht bekommen, wenn ich im Bus auf dem Platz sitze und es steigt eine ältere Person ein, Junge, steh auf und lass die hinsitzen. Du bist jung, hast junge Beine, du kannst stehen. Und das mache ich heute noch. Ja, das habe ich einfach beigebracht bekommen und so bringe ich es auch meinen Kindern bei. Ja, ob das jetzt die Allheil-Methode ist, glaube ich nicht. Ja, aber das wäre vielleicht ein Ansatz. Und wenn wir das geschafft haben, dass man etwas unternimmt, da gehört man natürlich selber dazu, Vorbildfunktion, ja, man stellt was im Internet fest, kommen wir wieder zurück zum Thema Hate Speech, wenn ich sowas feststelle, auch als nicht betroffene Person habe ich natürlich die Möglichkeit, etwas zu tun, ja. Ich kann natürlich jederzeit die Personen trotzdem melden, auch wenn ich nicht betroffen bin, kann ich die Hater trotzdem melden. Also ich sage mal, die Verfasser solcher Kommentare melden bei den Plattformen, aber haben wir ja schon gesagt, ist eher untransparent. Was ich aber dennoch tun kann, es gibt bei uns in Baden-Württemberg eine Meldestelle, die nennt sich Respect und die beschäftigt sich genau mit Hass und Hetze im Netz und die ist beim Demokratiezentrum Baden-Württemberg angesiedelt und da kann ich das auch melden, online, ja. Dann kopiere ich das halt raus und melde es dort und die kümmern sich um das. Das kann ich anonym auch tun. Also ich habe schon Möglichkeiten, auch im Internet was zu tun. Natürlich kann ich auch Anzeige erstatten als Zeuge. Ich muss nicht betroffen sein. Ja, und das kann ich auch im Internet tun und auch anonym. Das geht alles. Das Schlimmste, was man tun kann, wäre weiter scrollen und gar nichts machen.
Ja, mit den Worten wollen wir die heutige Plattformsendung schließen. Vielen Dank an Mark Leier von der Präventivabteilung der Polizei in Ulm. Ich denke, das war ein sehr interessantes Thema. Wir hätten sicher noch den einen oder anderen Punkt zu besprechen gehabt, aber leider ist die Zeit vorbei. Ich bedanke mich bei Ihnen und ja, das Motto sollte sein, nicht wegschauen, handeln. Mit dem Richtig. Thema schließe ich für
Vielen
heute.
Dank.
Schönen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.